Ich bin total froh, dass es heute Morgen losgeht mit der Predigt. Ich habe das seit Monaten auf dem Herzen, über diese Bibelstelle zu reden, die ich euch heute vorstellen werde und die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und jetzt endlich stehe ich hier oben und freue mich auch darüber, über die Gelegenheit zu euch sprechen zu können. Und über das Wort Gottes zu reden, was eine gewisse Kraft hat, was so einen Ewigkeitswert hat. Wenn wir uns einfach schon mal überlegen, so diese Verse da aus 1. Mose 22 über das Leben von Abraham sind ja wahrscheinlich so 3.900 oder 4.000 Jahre alt. Aus dieser Zeit berichten diese Verse, wahrscheinlich sind sie ein bisschen später aufgeschrieben worden. Also es haben schon sehr, sehr viele Menschen über diese Bibelverse unterhalten. Vorab, diese Bibelverse tangieren ein Stück weit mein eigenes Leben. Und dann wird es immer für mich, wie meine Frau so sagt, touchy. Dann geht es ans Herz, da bricht die Stimme. Ihr kennt das von mir. Ich lege es jetzt nicht wirklich darauf an, dass es so weit kommt. Aber wenn es so kommt, tragt es mit Fassung. Wir arbeiten uns da gemeinsam durch. Ich würde sagen, lassen wir das Ding mal laufen. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Bibel-App, die YouVersion, eine Vorlesefunktion hat. Und die Stimme ist schöner als meine eigene. Und dann habe ich gedacht, ich lasse die euch mal vorlesen, diesen Bibelabschnitt. Und dazu lassen wir die Folien dann durch.
Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, Herr. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tage Reisen war es in der Ferne zu sehen. »Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf«, sagte Abraham zu den beiden Knechten. »Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück.« Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. »Vater«, fragte Isaak. »Ja, mein Sohn.« »Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer?« »Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn.« Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. »Abraham! Abraham!« rief da der Engel des Herrn vom Himmel. »Ja, Herr. Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert.« Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er »Der Herr versorgt«. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. »Ich«, sagt der Herr, »schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun.
Also ihr seht selbst, wunderbar vorgelesen, das hätte ich so nicht gekonnt. Ich habe mir die Gelegenheit genutzt, über diesen Bibeltext, sehr lang, auch in unserem Männerhauskreis mal zu reden. Und einer hat es dann auf den Punkt gebracht, viele mögen diesen Text nicht. Er überschreitet gleich am Anfang eine rote Linie, wo es irgendwie man so schlecht drüber kommt. Ich glaube, Kinder können doch besser mit diesen Bibelversen umgehen, weil er so deutlich ist, weil er so kräftig ist. Aber Erwachsene und Eltern, die steigen sofort aus, wenn es heißt, Gott sagt, Abraham, töte deinen Sohn. Und er packt das Messer und will das wirklich tun. Ein No-Go. Und so lassen wir diesen Bibeltext gerne beiseite. Schade drum. Ich denke, das ist wirklich schade drum. Und ich möchte versuchen, dass ihr an diesem Moment einfach mal vorbeischaut, wo Abraham von Gott den Auftrag bekommt, sein Kind zu töten. Es ist, denke ich, auch kein Lehrtext. Es ist ja kein Gebot. Es ist nicht richtig, sein Kind zu töten. Darum geht es hier in diesem Text ja überhaupt nicht. Das soll jetzt auch bitte keiner mitnehmen. Und dann habe ich mir mitgenommen diese beiden Stücke Brot. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Viele wissen es wahrscheinlich. Das ist ein herrliches Scheibe Toastbrot, weiß und fluffig, 25 Gramm schwer, leicht angetoastet. Schmeckt zu allem, also schmeckt genau nach dem, was man da oben drauf legt, Butter, Marmelade und so. Das passt zu jedem Tag, zu jedem Frühstück, ja. Und hier haben wir eine Scheibe Pumpernickel oder Schwarzbrot. Das schmeckt schon ein bisschen herber, ja. Wenn man es lange im Mund lässt, dann wird es aber auch irgendwann süß. Was ich mit diesem kleinen Bild sagen will am Eingang ist, dass diese Stelle vom Abraham und Isaak keine Bibelstelle für jeden Tag ist. Oder für jede Zeit im Leben. Sie rüstet einen zu für die schwierigen Wege im Leben, die wir so nicht gerne gehen wollen, wo wir am liebsten auch diese Stellen ausblenden wollen. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gehen wir alle diese Wege. Und deswegen ist diese Bibelstelle wichtig. Und es ist wichtig, sie anzuhören in einfachen Zeiten und sich das mitzunehmen für die schwierigen Zeiten. Und deswegen lasst uns jetzt einsteigen in den Bibeltext. Ich habe mir ungefähr drei kleine Blöcke überlegt. Das erste ist, wir gehen nochmal den Text durch. Wir beobachten den Text, wir lesen ihn gemeinsam durch. Der zweite ist, wir machen den Übertrag, den das Neue Testament macht. Nach Römer 4, Vers 17 bis 20 etwa wird nochmal Abraham zitiert und erwähnt als der Held des Glaubens. Hebräer 11 wird er auch, Vers 19 auch wieder zitiert. Also eine wichtige Stelle. Und zu guter Letzt versuche ich zumindest, wenn die Zeit mir keinen Streich spielt oder meine Stimme völlig zusammenbricht, einen Übertrag auf gegenwärtige Leben zu machen. Das wird aber echt eine Herausforderung. Aber gut, wir versuchen es. Alles fängt damit an, dass Gott Abraham anspricht. Also Gott ruft Abraham und Abraham antwortet, ja, Herr. Und dann sagt Gott, was er tun soll. Geh mit deinem Sohn, deinen einzigen, und töte ihn und opfer ihn für mich. Beachtlich finde ich, dass der Abraham das hört und typisch für Abraham, ja, Herr, antwortet. Viele von uns, mich eingeschlossen, wollen diese Art von Stimme von Gott nie hören, niemals. Ich glaube auch nicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass Gott irgendwann mal zu jemandem sagt, tu deinem Kind was an. Also wir können das ausschließen an dieser Stelle, ja? Aber es könnte sein, dass Gott uns irgendwann warnt und sagt, hoppla, jetzt wird es schwierig bei dir. Ich persönlich habe das erfahren, ganz ehrlich. Und ich bin mittendrin in meiner persönlichen Geschichte, dass ich sage, Gottes Geist hat mich vorgewarnt. Das kommt. Und Abraham hat dieses Ding angenommen und wurde von Gott in eine Situation reingesetzt, die er jetzt so nicht haben wollte, aber Gott hat gesagt, er ist jetzt dran. Wie kommt Abraham in diese Situation rein? Abraham wurde in der Bibel im 12. Kapitel berufen. Er war damals 75 Jahre alt. Abraham starb übrigens mit 175 Jahren, aber er war da schon 75 Jahre alt, wurde dann von Gott berufen. Und der erste Aufruf von Gott an Abraham war: Geh los, verlass deine Familie, dein Zuhause, deine Verwandtschaft und geh in eine Gegend, die du nicht kennst. Das war der erste Glaubensschritt von Abraham, dass er gesagt hat: Gut, wenn du das sagst, dann gehe ich jetzt und verlass alle meine Sicherheiten und verlass mich auf dich. Das war der erste Schritt, den er gegangen ist. Dann etwas später hat er noch seinen Neffen dabei, den Lot. Und dann wird Abraham sozusagen für seinen Glauben gesegnet und er wird reich und groß und irgendwie gibt es schon Zoff mit seinen Verwandten, mit dem Lot, und dann trennt er sich am Ende auch von Lot. Ja, die haben dann unterschiedliche Weidegebiete. 13. Kapitel. So, und Gott segnet immer wieder Abraham und man sieht immer wieder, wie intensiv dieses Gespräch zwischen Abraham und Gott ist, wie direkt. Abraham hat kein Neues Testament, kein Altes Testament, keine Tora, keine Schrift, nichts. Er hat nur das, was er von Gott hört, und er ist so gut darin, Gott zu hören, dass er das alles aufnimmt. So, dann passiert ganz schön viel und im Grunde genommen, er macht alles mit Gott. Er wird reich gesegnet, immer reicher. Und irgendwann sagt er im 15. Kapitel: Du Gott, dein ganzer Segen ist für mich wertlos. Ich habe doch keinen Sohn. Alles, was du mir jetzt noch schenken wirst, werde ich irgendwann einem Diener, einem Fremden geben. Es wird alles weg sein. Da denkt Abraham schon nicht mehr nur an sich, sondern an die Zeit nach seinem Leben. Und er sagt, es war doch alles für die Katz. Wenn ich keinen eigenen Sohn habe, wofür soll das gut sein, was wir hier tun? Und es ist der Wunsch seines Lebens, einen Sohn zu bekommen. Das dauert aber noch. Dann kommen diese schönen Geschichten mit den drei Fremden, der Sarah, die lacht und so. Was? Die beiden sind so um die 100 Jahre alt und immer noch kein Kind. Das kannst du vergessen. Das wird wohl nichts. Ein unerfüllter Lebenstraum. Und dann kommt da die Verheißung: Doch, ich habe genauso lange gewartet, bis du denkst, das funktioniert hier nicht mehr. Und mit 100 Jahren kriegen sie diesen Sohn. Also das ist die Vorgeschichte in ganz groben Zügen. Und nun sagt Gott: Und den opferst du mir jetzt. Gemein, fies, hinterhältig. Genau den. Weil Gott genau weiß, dass mit diesem Sohn das Lebensgebäude, die Perspektive vom Abraham aber komplett zusammenbricht. Da bleibt nichts über. Und vielleicht hat Gott genau deswegen den Finger da hingelegt, das glaube ich, dass er gesagt hat: So, wir sind einen weiten Weg gegangen, Abraham, du und ich. Du hast mir immer geglaubt. Wie sehr hältst du dich eigentlich fest an den Dingen, die du von mir bekommst? Umklammerst du meine Geschenke oder hältst du an mir fest? Und das ist die Gehorsamsfrage. Abraham, wie nimmt er diese Herausforderung? Abraham ist ein cooler Hund. Also er bleibt ruhig, er bleibt gelassen. Er steht am nächsten Morgen früh auf und ich behaupte mal, er hat einfach das Nichtschlafen abgebrochen und hat sich in die Senkrechte begeben, aber geschlafen hat er mit Sicherheit nicht in dieser Nacht. Ja. Er steht früh auf, er bleibt gelassen, ruhig, er trifft seine Vorbereitung. Er ruft sich Diener dazu, er besorgt sich einen Esel, er spaltet selber das Holz. Also überlegt sich schon, was werde ich denn brauchen, um meinen Sohn, ihr wisst schon, dann brauche ich Holz. Er hat später auch eine Feuerschale mit diesen glühenden Kohlen dabei, alles vorbereitet, nicht lässig, nicht schludrig. Also er ist mit dem, was er weiß wahrscheinlich noch nicht, wo er die Kraft bekommen wird, aber mit dem, was er tun kann im Moment, tut er den nächsten Schritt sorgfältig. Abraham läuft nicht weg, wie andere es getan haben. Wohin hätte er auch laufen wollen? Abraham verhandelt auch nicht mit Gott. Das findet man schnell, Predigten darüber. Warum verhandelt er nicht? Er hat um Sodom und Gomorra verhandelt, ob Gott das, diese beiden Städte nicht wegen 10 Gerechten vielleicht verschonen möchte. Hat er nicht. Ich vermute, dass er das nicht gemacht hat, weil er sehr gut die Stimme Gottes kannte und auch wusste, wie viel Spielraum hier ist. Dass es hier nicht darum geht, Gerechte und Ungerechte zu strafen, sondern dass er wusste, Gott fordert ihn persönlich heraus. Deswegen verhandelt er nicht mit ihm. Er nimmt das Ding an und begibt sich auf den Weg. Gemeinerweise, die nächste Beobachtung ist, wenn wir so einen schweren Weg haben, dann möchten wir doch eigentlich, dass es mit dem ersten Schritt dann auch getan ist, oder? So eine Impfung, ein Pieks, dann ist das Ding vorbei oder sowas, ja? Oder der Sprung vom 10-Meter-Turm oder sowas. Ein Schritt und du fällst, dann ist die Dingesache erledigt, ne? Der Weg für den Abraham ist aber einer über Tage. Also er hat schon die Nacht nicht gut geschlafen, jetzt hat er seinen Diener dabei. Die machen miteinander eine 3-Tages-Reise. Wohin eigentlich, wird die Frage sein. Naja, nach diesem Gebirge, das hat mir der Herr gezeigt, Moria, was machen wir da? Wir wollen etwas opfern. Das lässt er offen. Nach 3 Tagen machen sie einen Stopp. Sie sehen schon das Gebirge, wo sie hingehen wollen. Die Diener sollen da bleiben. Abraham sagt übrigens, wir sind bald zurück. Nicht ich. Er lässt es offen. Er sagt so, wir sind zurück. Kann ich mir nicht erklären, ob das jetzt wirklich das Vertrauen war, dass er den Isaak wieder mitnehmen kann am Ende. Ich will es mal annehmen. Isaak ist übrigens so groß, dass er der Isaak, das Holz trägt, nicht der Abraham. Der 100-Jährige oder 110, 115-Jährige, schätze ich mal, trägt nicht das Holz, sondern sein 10, 15-jähriger Sohn, so ein Jüngling, der trägt das. Ist wahrscheinlich auch der kräftigere von den beiden. Und dann kommt der kurze Dialog. Beachtlich an der Stelle ist, so wahnsinnig viel reden Abraham und Isaak in der Bibel nicht miteinander. Schon mal aufgefallen? Also dieser Herzenswunsch, dieser Sohn Isaak, wie viel Interaktion ist zwischen Abraham und Isaak eigentlich zu finden? Die Worte sind rar gesät. Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Helf mir mal, ich glaube, das sind die einzigen Worte, die beiden in der Bibel miteinander wechseln. Überhaupt. So viel mehr sind da nicht. Dialoge, ne? Das ist vielleicht auch nicht der Anspruch der Bibel, aber hier wird wortwörtlich wiedergegeben, was diese zwei miteinander sprechen auf diesem wirklich schwierigen Weg. Und das finde ich beachtlich. Der Sohn stellt die natürliche Frage oder denkt, Vater, du hast da was vergessen. Wir haben so alles gut vorbereitet, aber ein Opfer sollten wir auch mitnehmen. Und der Vater wieder mit der Aussage, ja, Gott wird schon dafür sorgen. Und ich glaube auch, dass er es ernst meint. Gott wird schon dafür sorgen. Weil er in der Situation nicht weiter gucken kann. Gott hat ihm noch nicht mehr gezeigt und er sagt, ich weiß nicht warum, aber Gott wird dafür sorgen. Was jetzt kommt, liegt in Gottes Händen. Und das müssen wir auch so annehmen. Und das ist gut für den Sohn. Der nimmt das so auch vom Vater an. Dann baut Abraham den Altar, schichtet das Brandholz auf. Dann kommt der Moment, wo er seinen Sohn Isaak fesselt und ihn oben auf den Altar legt. Hat der Sohn das nicht verstanden, was hier passiert? Oder was bringt ihn dazu, hier nicht Reißaus zu nehmen? Er hätte es doch jetzt irgendwann merken müssen, dass er das Opfer ist. Er fügt sich aber hier auch völlig seltsam seinem Schicksal und nimmt das so an, dass er da vom Vater gefesselt wird. Ja, etwas verstörend. Kann ich mir auch mit Vertrauen zu seinem Vater nicht erklären, was hier passiert, ehrlich gesagt. Wir kommen zum letzten Abschnitt, den ich wiederholen möchte. So, dann greift Abraham eben zum Messer und Gott greift ein. Gott stoppt ihn, ruft ihn: Abraham, Abraham, hör auf damit. Und Abraham hat eigentlich seine Gehorsamsprüfung überstanden. Sehr schön finde ich den Namen, den möchte ich mir merken, auch in der Übersetzung nach Hoffnung für alle ist es übrigens. Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt, finde ich einen schönen Begriff, den merke ich mir. Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Also Abraham ist, wie Isaak gesagt hatte, ohne Opfer hochgegangen, bereit, das größte Opfer zu bringen, was er bringen kann. Und oben findet er aber ein Opfer, für das Gott gesorgt hat, das er am Anfang noch nicht sehen konnte. Er war sozusagen blind. Diesen Kupferstich um 1900 von einem Herrn Brunner gemacht, habe ich im Internet gefunden. Ich finde es so ganz, ganz schön dargestellt, auch wie groß und muskulös der Sohn schon ist. Ja, es ist ein kräftiger Junge. Hier ist der Abraham eben nicht so wutschnaufend, fanatisch, brutal unterwegs, sondern eher besonnen mit dem spitzen Dolch. Und der Engel oben zeigt rüber und da ist eben das eigentliche Opfer, ne, das er bringen soll. Dass man oft so nicht sehen kann, das eigentliche Opfer. Da weist er darauf hin. Warum ist das so besonders? Ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht, ich habe es euch angekündigt aus Römer 4. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Damit es ganz klar ist, wir haben hier ein Dilemma, ein Problem für den Abraham. Er steckt in einem Dilemma. Er hatte diesen Isaak ja nur bekommen als Verheißung, als Geschenk von Gott. Es war sein innigster Wunsch, einen Sohn zu haben. Er bekommt ihn von Gott, genau dieser Gott will ihn den Sohn auch wieder nehmen. Das heißt, er kann das nicht auflösen. Wie er sich dreht, von Gott abwendet, alles beendet eigentlich diese Hoffnung und diesen Herzenswunsch von Abraham. Und deswegen hat er wohl in dieser Nacht und diesen 3 Tagen, die er unterwegs war, irgendwann den Punkt gefunden, wo er sagt, Es wäre sogar denkbar, dass Menschen sterben und doch weiterleben. Er hatte den Abraham ja eigentlich im Grunde genommen schon bekommen von einer Frau, die nicht mehr fruchtbar ist. Gott kann Leben schaffen aus dem Nichts. Und selbst wenn er seinen Sohn umbringt, könnte Gott ihn wieder lebendig machen. Also im Grunde genommen haben wir hier im 1. Mose 22 das erste Mal die Auferstehung, den Glauben an die Auferstehung. So interpretiert es das Neue Testament. Zum ersten Mal denkt ein Mensch, meine Hoffnung hört mit dem Tod nicht auf. Weil Gott ist das Leben. Amen. Deswegen ist für mich Abraham nicht in erster Linie ein Vorbild im Gehorsam, sondern im Glauben. Und weil er glaubt, kann er gehorsam sein. Weil er Gott vertraut, kann er alles verlassen, was ihm Sicherheit gibt und sich nur auf Gott verlassen. Ich finde die Bibelstelle wirklich grandios. Und sie ergreift mich wirklich. So oft ich diese Bibelstelle umdrehe und von einer anderen Seite sehe, zeigt sie was Neues. Also Abraham, der als Mensch so ein ganz Gehorsamer ist, der in einer schwierigen Lebenssituation den Kopf kühl behält und den Schritt, den nächsten Schritt geht, der vor ihm liegt, auch wenn er nicht weiß, wo er hingeht. Das kommt mir aus meinem Leben sehr bekannt vor. Das muss ich im Moment auch. Schritt für Schritt gehen, gucken, wo es hinläuft. Und nicht den Kopf verlieren. Finde ich total sympathisch. Aber auch der Abraham, der, wenn die Welt um ihn zusammenbricht, bei Gott immer noch alles für möglich hält. Und diese Idee davon, dass Menschen über den Tod hinaus leben, daran glauben wir heute. Und letzten Endes, ich nehme sie nochmal anders, die Geschichte, und sage, Gott zeigt sich selbst. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Der Engel zeigt auf das wahre Opfer, Jesus, der für uns gestorben ist. Und es kam keiner, der gesagt hat, stopp, hör auf, mach das nicht. Ja, an Karfreitag haben alle zugeschaut, während Jesus eben geopfert wurde für die Menschen, damit wir Leben haben, damit wir Auferstehung haben. Es ist ein kleiner Edelstein, diese Geschichte. Ich finde sie wirklich großartig. Was heißt das für uns? Ich glaube ganz ehrlich, das Leben Abrahams zeigt eigentlich unser aller Lebensgeschichte auf. Und es würde sich lohnen, da reinzuschauen. Ja, also unser aller Lebensgeschichte besteht daraus, dass wir irgendwann als kleine Kinder aus dem geschützten Bereich unserer Familie rausgehen in die weite Welt. Und Gott kann uns den Mut dazu geben, dass wir da draußen auch ihn finden werden, der uns begleitet. Abrahams Aufbruch aus Haran, aus Ur. Ja, wenn wir die Kinder loslassen in den Kindergarten, in die weiterführenden Schulen, in die Berufsausbildung, in die Ehe, whatever, dann ist das ein Aufbruch, den machen sie mit Gott ins Unbekannte rein, aus dem geschützten Bereich heraus. Das ist Leben. Ja. Aber dann auch den Bogen zu Ende zu spannen, zu sagen, am Ende kommen schwere Wege. Am Ende geht es einen langen Berg hinauf. Und ich freue mich, dass ich weiß, dass es hier viele gibt. Versteht mich nicht falsch, aber ich fühle mich hier wohl bei euch, weil ich weiß, dass es viele gibt, die diese Erfahrung kennen, jemanden zu begleiten, der alt ist und aus dem Leben tritt. Und das ist nicht schön. Das ist auf ein langer Weg, ein mühsamer Weg. Und man weiß einfach nicht, wann er zu Ende ist. Man sieht den Gipfel nicht. Euch möchte ich zurufen, am Berg ist vorgesorgt. Menschenopfer sind nicht das, die Botschaft, die dieser Text bringen will, dass Gott das gut findet. Aber ich tausche mal das Ding aus, nochmal die Frage vom Anfang. Hast du dich mittlerweile in das verliebt, was Gott dir alles zur Verfügung gestellt hat, oder hältst du an Gott selber fest? Ich zähle mal ein paar Dinge auf. Wie wichtig sind hier dein Haus? Ich meine, wir haben hier kein Hochwasser, ne? Aber im Westen haben viele ihr Haus im Hochwasser verloren. Es waren Menschen, die waren wirklich am Boden zerstört. Ich konnte es erstmal nicht nachvollziehen, aber ja, ich glaube auch, wir hängen schon an unseren vier Wänden, wenn wir ein eigenes Haus haben. Oder nehmen wir dein Ansehen. Du stellst was dar, du bist wer. Deine Familie, dein Job, deine Rücklagen, deine Sicherheiten, dein Kapital, deine guten Absichten und Pläne für die Zukunft. Was meine ich mit Plänen und Absichten? Ich habe mir mal einen Stromgenerator gekauft, so einen Stromerzeuger. Kennt das für Camping oder so? Wo man 220 Volt mit so einem Verbrennungsmotor erzeugt halt. Den habe ich mir gekauft von einem, der hat davon geträumt, dass er im Alter mit einem Wohnwagen und seiner Frau durch die Gegend ziehen würde. Und dann hätte er diesen Stromerzeuger gehabt und hätte sich dann irgendwo anhalten können an der Küste oder sowas und hätte Strom gehabt. Aber dann hat er als Lagerarbeiter sich irgendwie den Fuß so fies verknackst, dass er sagt, das geht mit dem Fuß nicht mehr. Er hat diesen Plan komplett beerdigt. Wo ich mir denke, boah, dem fehlt jetzt aber echt was. Das zerstört, oder? Wenn man so einen schönen Plan hat, so eine Perspektive, nach meinem Berufsleben, da mache ich was ganz Tolles. Und auf einmal merkst du, das geht überhaupt nicht. Das wird nicht mehr funktionieren. Deine besten Freunde, deine Talente. Früher oder später müssen wir uns von vielen Dingen verabschieden und sie loslassen und werden am Ende als Mensch nackt wieder zu unserem Schöpfer gehen. Das ist abzusehen. Was ich für mich persönlich daraus lerne, ist, mich im Glauben zu üben. Im Hören auf die Stimme Gottes, dass ich das höre und dass ich auch sage, ja, Herr, ich höre. Und auch am Glauben festzuhalten, wenn es gerade schwierig ist. Wenn man nicht denkt, dass es nach Menschenermessen gut ausgehen könnte, festhalten. Dranbleiben, Gott die Ehre geben, so wie das hier auch steht in Römer 4. Er gab Gott die Ehre am Ende vom Vers 20 und hat alles für möglich gehalten, was Gott tut. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir die Ehre geben für dein Wort, das so voll Weisheit und auch Mitgefühl und Einfühlung ist, dass zu keiner Zeit alt geworden ist und das auch in mein Leben hineinspricht, in unser Leben und uns auch Kraft gibt, Herr. Danke, dass du mir dieses Wort aufs Herz gelegt hast und dass wir da heute darüber nachdenken konnten. Und ich möchte jetzt auch nochmal danken dafür, dass ich recht gut durchgekommen bin. Ich bitte dich so um deinen Segen für uns, dass wir zu dir aufschauen und auf deine Stimme hören. Herr, dass du uns zeigen kannst, was in unserem Leben dran ist und welche Wege du uns führst. Und wenn da schwierige Wege dabei sind, Herr, dann wollen wir nicht aufhören, auf dich zu hören und auf Empfang zu sein und von dir alles anzunehmen. Dass du uns gerade in schwierigen Zeiten nahe bist und unser Vertrauen zu dir stärkst und uns durchträgst. Am Berg des Herrn ist vorgesorgt, Herr. Darauf möchten wir vertrauen, Herr, dass du weißt, was wir tragen können, wie weit wir gehen können und dass du es am Ende gut machst. Wir legen alles in deine Hände, unser Geschick, unsere Zeit, unsere lieben Menschen, dass du es bewahrst und uns Bewusstsein lässt, Herr, dass wir mit dir unterwegs sind und wir alles aus deiner Hand haben. Erhalte es uns. Lass uns dafür dankbar sein. Amen.